Herzlich willkommen zum Materialgespräch mit Elliot Weinberger und Beatrice Fassbender. Sie sollten am besten jetzt Ihre Kopfhörer aufziehen, weil wir nicht verstärkt reden. Unsere Mikrofone sind nur für die Dolmetscher. Und es könnte sein, dass Sie uns ansonsten nicht verstehen, weil eben parallel das andere Gespräch stattfindet, damit wir uns gegenseitig so wenig wie möglich stören. Ja, ich werde gar nicht viel zu Elliot Weinberger und Beatrice Fassbender sagen, weil Sie alle hoffentlich diese Abendzettel haben, wo Sie die Biografien nachlesen können, damit uns mehr Zeit bleibt für das Gespräch. Lieber Elliot Weinberger, Sie wollten uns zu Beginn des Materialgesprächs ein paar Materialien vorstellen. Dann darf ich Ihnen schon das Wort erteilen.
Oh, okay. Great. I think I'll take those off. Thank you for coming. This is extremely strange event. It feels like one of those raves in a disco where everybody's wearing earphones and then just dancing. So I thought they also asked us to do a kind of show and tell and present some things. Basically, a number of my essays start out as collaborations with visual artists. And I don't write art criticism, but I try to write essays that are somehow inspired by the works of art. And so in this book, Vogelgeister, there's, I think, three texts that started out that way. One is on the color blue, and it was a collaboration with the artist Terry Winters, and it was for a series of etchings that he did that are all in blue and white. So obviously I was inspired to write about blue. Then there's the Calendar of Stones, which is a collaboration with a Cuban-American artist named Teresita Fernandez, who also, her work is on the cover of the book. And when I was invited, in all of these cases, I didn't actually know the artist, but they got in touch with me, and then when I saw their work, I sort of decided what I wanted to do. And I went over to Teresita Fernandez's studio in New York, and she does a lot of work with rocks that are sort of huge installations that have lots of rocks. I don't know if you can see this. Does this come up?
Yeah.
Zoom, can you see this? This is one of her installations. So in her studio, there were boxes and boxes of rocks. And then she also had a piece that was a calendar. Is that coming up there? Yeah, okay. I'm really not used to this. She did a series of on gold plates that were then painted over, and it was a calendar of 31 of these things. So I kind of put the two together, and I decided to do a calendar of stones, except that my calendar is a lunar calendar. This had 31 pieces. My calendar was a lunar calendar, so it has 28 sections, and also, like the moon, each of the sections gets longer and longer, up to 14, and then after 14 it gets shorter and shorter, so it waxes and wanes like the moon. And then the third piece, which is the one we're going to read, is Vogelgeister, The Ghosts of Birds. And I was contacted by a Maori painter named Shane Cotton. And I had been in New Zealand before, and in fact, a previous collaboration I had done with an artist, Via Selmans, which was a text called The Stars, and it was a book for the Museum of Modern Art. And in that text, in the book, it's translated into, I guess it's five languages, Chinese, Japanese, Hindi, Arabic, and Maori. Maori, the indigenous language of New Zealand. So I guess he must have read it and then asked me to write a text that would go along with a major retrospective at a museum in New Zealand. So it turned out that I was in Australia at the time, in Melbourne, Sydney, and Brisbane, and the museums there all had his work in their collections. And so they arranged for me to see the work, and it was really one of the best art experiences of my life, in that they put me in a back room, and then they bring the painting out, and you get to sit in the room with this painting. I mean, because most of us, if we're not billionaire collectors, we don't get to see art like this. It's just usually you're in a museum with all these people around you talking about what they had for lunch. And so basically I was just sitting in the room with these paintings in three Australian cities. And one of the things that he does is paintings of birds on a cliff in a sort of storm. I don't know how visible this is, but they're very dark. And I'll show you another one here. Okay, here's another bird. Is that, I don't know if that's at all visible. Sort of.
Yeah, better than the other one.
And then here's another one of birds on a cliff. Maybe I'll hold it up. This really reminds me of being in third grade when you had show and tell, you know, and I don't know. It's like, this is my baseball mitt, you know. And then the other thing he has in a number of his paintings is he has texts from the Maori translation of the Bible that are embedded into the paintings with the birds. So then, so in my text, The Ghost of Birds, I started doing a lot of research about Maori birds, about the natural history of New Zealand, and about a lot of the mythology of the of birds in New Zealand. And that's how I came up with this text, which we will now read. So we're going to read it. What we're going to do is alternate lines or passages in the English and the German. So if you only know, which I'm sure the interpreters shouldn't bother to interpret. So if you only know, if you know both languages, you'll hear the whole text. If you only know one language, you'll hear half the text. And then you have to buy the book to find out what else happens. So so we are going to start.
You're going to start.
I'm going to start. And I hope we won't mess it up too badly. And if you get bored, I hear you can just tune into the other conference too. So it's like, it's very strange, you know. I don't know if they also have radio you could listen to. You could listen to some, your favorite music while you're doing this. Okay, we're good?
Yes.
The Ghosts of Birds. In the storm along the cliff face, they perch, hover, twisted, fall. The birds calling their own names. Kia, cries the kia. Riro, riro, says the riro, riro. Koi, koia, chants the koi, koia, the long-tailed cuckoo who sings only when the wind is from the north or west.
Hoch oben segeln Vögel in einem Raum, den niemand je gesehen.
The sharp-eyed Miro Miro, who brings back errant wives and husbands, who must be captured and then released for the sweet potatoes to flourish.
Der Karuwai mit den wässrigen Augen, der Sieg und Niederlage im Kampf vorhersagen konnte. Sein Gesang am frühen Morgen konnte Sterbende beleben.
The Kirangi, the Harrier, the child of the goddess of fire, its small red feathers, the seeds of flame. Kek-kek-kek, its call. And Rangi, the heavens. Kirangi, a sound in the sky.
Vögel in den Sturmwolken, Vögel in den Sternen im Kreuz des Südens.
The Taroa, the albatross, long and gliding. Its whiteness comes from the heaven of light. When fog descends, the Taroa thinks only of home. Why does it spend so much time on the sea?
Der Kotuku, der weiße Reiher, den du nur einmal im Leben siehst. So selten ist er, so weiß, dass er beweint wird und geachtet.
The great albatross has flown off on the wind. The great albatross has flown, leaving me with white heron feathers in my hair.
Da huschen sie und sausen.
The matata, the fern bird, who can barely fly.
Der erdverbundene Kakapo, der Papagei der Nacht, verborgener Vogel, der die Zukunft kennt. Der Kokako, die Lappenkrähe, der Maui Wasser brachte und den Maui mit langen Beinen belohnte, damit er durch Schlamm und Wasser warten konnte, ohne nass zu werden. Er sagt, wiuhu, wiuhu, und klingt, als seien Menschen im Gespräch.
A kiwi crying, kiwi. It can hear the sounds of worms moving in the earth. A weka patiently waits for the kiwi to find the food it steals. A kiwi, startled, stops still, curls up, itself looks like a lump of earth, and disappears.
Sie sausen. Der winzige Tititipunamu, ein Götterbote, dessen Name Anblick grüner Jade bedeutet. Die Briten erkannten in ihm einen Grenadier, denn seine Farbe glich der Uniform des Schützenregiments. Der Tui, Hüter der heiligen Ziffer 12, den man Silbe für Silbe sprechen lehrte, indem man ihm Zunge und Kehle zurechtformte, bis er Lieder, Gebete, Sprichworte, Ahnenreihen und Begrüßungen wiederholen konnte. Tui bedeutet anbringen oder nähen. Sein Gesang knüpft den Himmel an die Erde.
The Pipiwaruoa, the migratory shining cuckoo, the little bird of the long journey, the harbinger of spring. Its name is the name of a thin cloud that stretches across the sky. It holds a pebble in its mouth to slake its thirst as it flies from Indonesia. It calls out, witi witi ora, safely, safely crossed alive.
Vögel in der Klippenwand, Gesichter in der Klippenwand.
The Kokomaku, whom Captain Cook named the bellbird. Its song, said Joseph Banks, is like small bells exquisitely tuned. It too carries messages from and to the gods. The day begins when it sings, Matariki is a star in the Pleiades, but I am but a small bellbird.
Flatternd, der Hiwaiwaka, der Tirairaka, der Tiwakawaka, der Titikatakata, all die Namen des Fächerschwanzes, des Fliegenschnäppers, des nie ruhenden Vogels. Ko Tane Matanui, Tane sieht alles, was du tust, denn er ist ein Gott und die Vögel sind seine Augen.
Fluttering, twittering, parakeets, parakeets, parakeets. Young girls would paint themselves like parakeets. Bothersome children are like parakeets. If you dream a parakeet is lying in an oven, you may be certain that soon you will die. The shells of hatched parakeets turn into maggots, which turn into lizards, which creep down the throats of sleeping people. Parakeets, Kakariki, the red-crowned parakeet, who had his head splashed with blood when Maui killed the eel monster Tunarua.
Rot, die Farbe der Tapferkeit. Rot, die heilige Farbe der Götter. Rote Federn auf den Mänteln, Matten, Äxten, Drachen, dem Kopfschmuck, den Grabstöcken, Hausgiebeln, Zeremonienschürzen. Rote Federn am Mittelfinger des Leichnams eines Häuptlings. Es gab 90 Schattierungen von Rot. Rote Federn, so hieß es, leuchten im Dunkeln. Rotverschiebung. Es verschiebt sich zum Rot, während es in Entfernung und Zeit zurückweicht.
Perched, hovering, they dwelleth and abideth on the rock. Upon the crag of the rock.
Tayamai, ein Ort und ein Vogel. Der Vogel verschmolz mit einem Fels und entkam seinen Fängern. Der Ort ist das Land, das den Fels umgibt. Die Puriri-Bäume von Tayamai lachen. Tayamai bedeutet von der See her auf uns zu. Sein Name ist Tayamai. Es gibt ihn. Es gibt ihn.
Fluttering. Kan ingaro reoreo tangata kiki emanu. No human voice was heard, only the twittering of the birds.
Die Konferenz der Vögel. Du bist ein Schlitzohr, du ein Bettler, du ein Parasit, du ein Eisvogel.
Greetings to you, a white heron sitting by the river at the setting sun.
Ich will in meinem Nest ersterben.
Pigeons are like a lot of eels on a stick.
Enten sind Vielfraße.
A bearded man is cause for a cormorant to vomit.
Wer Klippen besteigt, wird an der Klippe sterben.
My legs are always adorned with red feathers. They treat me well wherever I go.
Hiwa, kia hiwa. Seid wachsam, seid sehr wachsam.
Floating, aloft, falling through the space no one's ever seen, the ghosts of birds.
Denn die Kormorane des offenen Meeres und die Kormorane der Flüsse und der Seen begannen einen Krieg aller Vögel darüber, wessen Fischgründe die besseren seien. Die Meeresvögel waren stärker, die Landvögel waren klüger und die Landvögel gewannen.
A red-billed gull, Tarapunga, seen inland, is looking for the bodies of his dead comrades.
Der du in Felsenklüften wohnest und hohe Gebirge innehast, wenn du denn gleich dein Nest so hoch machtest als der Adler, dennoch will ich dich herunterstürzen.
The birds of ghosts, the ghosts of birds, calling their own names. The cuckoo, the morpork owl, hoots cuckoo. It lives by night. It belongs to the underworld. Its frightening eyes a sign of evil. A thin film covers its unblinking eyes. A thin film made from the fingernails of corpses.
Der Tierke, der Sattelvogel, ruft Tierke, Tierke. Seine Stimme ist die Seele eines toten Kriegers und warnt jeden, der in sein Revier einzudringen versucht. Er wacht über Schätze und einen großen Stein namens Tiny Nihi, der sich allein von Ort zu Ort bewegen kann.
Hu, 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 murmurs the Matuku, the bittern, as it stands still for hours, pretending it is not there. They say those sounds are the cries of heavenly beings who have come to earth and cannot find their way home. Miro, miro, feathers in the hair of the dead.
Es heißt, im Krieg mit den Weißen habe man eine alte Frau zurückgelassen, um das Dorf zu bewachen. Sie sang. Kein Laut, kein Geheul, nur die Titi rufen in der Nacht, rufen, wenn sie vorüberziehen. Sie fliegen in Paaren, doch ich bin allein. Allein wie das einzige Ei eines Kiwis, zurückgelassen in den Wurzeln des Tawai-Baums. Drei Bäume über meinem Kopf und ich ein Ei, verborgen in den Wurzeln.
Kotare, the kingfisher, was perched above a tui singing sweetly in the trees. The kingfisher dived, pierced the tui's skull and let it fall dead to the ground. Then it flew away.
Die Vogelgeister. Kein Regen fällt, Donner, Vögel zerschmettern an den Klippen.
The ghosts. The koreke, the treasure bird, the bird of signs brought down from heaven by Tohaki so that its feathers could adorn his wife, a quail now extinct. The weikau, the laughing owl, who lived in deep holes in these cliffs. It vanished a century ago, stung to death by imported bees. It didn't laugh, it shrieked. The solitary takahe, called Moho the Hermit, who disappeared for decades and then appeared again, no one knew from where. The hokioi, extinct for centuries, who sang hokioi, hokioi, but at night, on the eve of battle, it would screech kakao, kakao, the sound it made choking on the hair of the heads of the warriors who would die the next day.
Sie stürzen ab, zurückgekrümmt. Der wunderschöne Huya war ein himmlischer Vogel. Er bewachte das Tor zum 12. Himmel, seine 12 Schwanzfedern, die 12 Monate und die 12 Zeitalter der Dunkelheit und die 12 Stadien der Reifung, bevor ein Kind geboren wird. Eine einzelne Feder konnte Unglück abwenden. Das Männchen mit seinem kurzen Schnabel fütterte das Weibchen mit seinem langen Schnabel, nicht sie fütterte ihn. Sie waren unzertrennlich und der eine überlebte den anderen nur kurze Zeit. Sie hatten zu wenig Scheu vor den Menschen und verschwanden 1907.
The ghosts, the Pio Pio, whose song Pio Pio will never be heard again.
Der Toroa, der Albatros, für immer auf See, denn ein Mann und seine Frau hörten nicht auf zu streiten und so verwandelten die Götter ihn in einen Albatros und verdammten ihn, über die endlosen Meere zu irren. Seine Frau wurde zu einem Baum fahren und ließ aus Scham ihr langes Haar über ihr Gesicht fallen, lange Farnwedel, die sich im Wind wiegen.
The Riro Riro sings Riro, 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 gone, gone, gone.
Wir gleichen dem Kormoran, der auf einem Felsen sitzt. Die Flut steigt, überspült den Fels und er fliegt davon. Wir sind ohne trockenen Ruheplatz.
Gone, gone.
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen.
Perched, hovering, twisted backward, falling.
Fliegende Vögel wie Sand am Meer und ein landender Quokka. Ein einzelner Vogel, der die Düne prägt und seine Spur schrieb.
Tamai, Taimai, a rock, a bird, toward us from the sea. It exists, it exists. Thanks. That was hard.
It was hard.
Ooh. It's hard when you don't hear anything.
Ja, herzlichen Dank für die Lesung.
Okay, I have to put this on now.
Herzlichen Dank für die Lesung. Da sind wir schon auf einiges aufmerksam geworden, was die Schwierigkeiten, die besonderen Schwierigkeiten der Übersetzung auch ausmachen. Einmal die vielen Recherchematerialien. In diesem Fall, du, Beatrice, kannst ja unmöglich nach Neuseeland reisen und dir auch diese Gemälde anschauen. Du hast es mit einer Sprache zu tun, zu der du wahrscheinlich wenig Zugang hast und musst trotzdem eine deutsche Version entwickeln. Wie gehst du vor?
wie gehe ich vor? Tatsächlich bei diesem Text habe ich ganz wenig nur recherchiert. Also es gibt andere Texte in dem Buch von Elliot, wo ich sehr viel mehr recherchiert habe. Bei diesem Text finde ich... Das sind alles, ich muss jetzt nicht unbedingt sehen, wie der weiße Reiher der Kotuku aussieht, um das dann adäquat übersetzen zu können. Ich erinnere mich allerdings, es war für mich sehr hilfreich, diesen Katalog irgendwann zu sehen, weil ich dann diese gekrümmten Vögel sah und auch diese Felswände. Und das ist natürlich nicht unbedingt notwendig, um das zu übersetzen, aber es hilft dann doch wirklich sehr.
Ja, also es geht ja, und das ist, glaube ich, ein Kennzeichen überhaupt von Elliot Weinbergers Arbeiten, ineinander. Die natürliche Welt, der Vergangenheit und der Gegenwart, die Sprache der Gegenwart, die Sprache der Vergangenheit, die Kolonialgeschichte, die Kunst, die damit umgeht, die Bearbeitung in der Kunst dieser verschiedenen Themen, dann quasi eine Rückübersetzung, Verdichtung wieder in den Texten. Man hat permanent diese Ebenen, die sich ineinander schieben und trotzdem aber eine Einheit bilden. Und mit diesen Ebenen auch umzugehen in der Übersetzung, das stelle ich mir schon wahnsinnig schwierig vor, weil ja anders als der Autor du nicht unbedingt weißt jetzt, woher das kommt oder es ahnst und dann damit umgehst.
Ja, genau, yep. Die Frage ist tatsächlich, ob man das dann unbedingt immer wissen muss. Also ich glaube tatsächlich, eben, es gibt so manche Texte, da muss man es oder da möchte ich es als Übersetzerin gerne wissen. Hier in diesem Text gab es so ein paar Stellen, also es gibt Bibelzitate da drin, die habe ich dann natürlich nochmal nachgeschlagen. Dann habe ich mir angeguckt, wie hat Luther das übersetzt und dann habe ich mir diese Übersetzung genommen und habe mir da aber große Freiheiten genommen, habe das dann nochmal so variiert. Und ansonsten muss ich sagen, macht es Elliot einem Übersetzer oder einer Übersetzerin ja besonders, ne, leicht ist es überhaupt nicht, aber es ist so eine elegante, unfassbar klare Sprache. Und ich glaube, damit kann man dann sehr, sehr gut umgehen oder es macht es mir dann leichter vielleicht.
Also, I mean, I think Beatrice does it. Whoops, now I hear myself. I'm really too wired here. Beatrice does a tremendous amount of research when she's translating me, and in fact, she's always correcting mistakes in the original. And so I'm hearing, I keep thinking that maybe before they're published in English, I should send them to Beatrice. And then the other thing I wanted to say is that I think that the nomination for this prize is really more of a tribute to Beatrice than it is to me, because I've never won a prize in English, and so I have a feeling that the German is probably a lot better than the English, because no one would think of giving me a prize in English, but I mean, the fact that they think about this in German proves that the translation is probably much better than the original. And I mean, there certainly are cases, I mean, I can know of cases where the translation is better than the original, and I
not
have
in this case.
I don't read German, but I suspect that this is probably the case.
9-9.
That I understood nope. without much. But
es ist einfach beides hervorragend. Da muss man nicht drum herum reden. Wir können auf die Übersetzung dann später vielleicht noch genauer eingehen. Eine Sache, die mich am Vogelgeister-Essay auch besonders interessiert, ist diese Unterschwelligkeit des Politischen, was mir auch ein Merkmal der Essays insgesamt zu sein scheint. Eben überhaupt die Maori-Sprache so präsent zu machen und so einfach hinzustellen, auch ohne es unbedingt zu übersetzen, einfach als etwas, das existiert und das nicht der Vergangenheit nur angehört, sondern das lebendig ist. Und dann gleichzeitig über die Kolonialgeschichte auf eine Weise zu sprechen, ja, das ist, wie soll ich sagen, dass es einem einfach etwas etwas nahe bringt und dadurch auch, ja, also das wäre jetzt meine Frage an Sie, so dieses Politische, dieses unterschwellig Politische, wie bewusst arbeiten Sie damit?
Yeah, well, I think that I end up writing about birds and other animals a lot, even though I've spent my whole life living in New York City, because it's kind of like Freudian wish fulfillment of dreams, you know. I mean, you're kind of making up for what you're lacking in life. And the I think with the destruction of habitats everywhere in the world, I just find myself without really planning to ending writing about animals and nature. That wasn't that intelligent. I don't know. and especially in this text, it's about a lot of birds that have become extinct, mm-hmm. actually, in New Zealand. In terms of colonialism, though, I think in this case it's a little different because New Zealand itself has one of the most interesting post-colonial situations of anywhere mm-hmm. in the world, because the indigenous people, the Maori, have tremendous political power. Mm-hmm. And New Zealand is now very much a bilingual country, mm-hmm. English Maori. And very curiously, white people refer to themselves as Pākehā, which is the Maori word for white people. So it's sort of like if in the United States, white people call themselves by the Navajo word for white people. So it's kind of unimaginable. They have Maori newspapers, Maori television programs, and so forth. It's a kind of a different. It's completely different from Australia, just across the sea there, where the Aboriginal people are among the most miserable and oppressed in the world. Mm. So the Maori have always had tremendous power. Curiously, in the 19th century, when the missionaries came, The Maori were more literate than the white people, because the white people were kind of, can we say, white trash from England, and the Maori were the ones who were actually getting themselves educated. So it's a very interesting and very unusual situation in New Zealand.
Ein Text, der mit ähnlichen Themenfeldern arbeitet und aber eine andere historische Perspektive untersucht, ist der Text über die Colorado-Flussfahrt. Da wolltet ihr etwas zu den Hymnen noch speziell erläutern, aber um erstmal die Quellen noch ein bisschen aufzuschlüsseln, also es gibt einen Essay, der sich mit der Flussfahrt 1869 von John Wesley Powell auf dem Green River und Colorado River befasst und die Tagebücher als Grundlage nimmt. Und dieser Text ist ja so einer von den historisch sehr ambivalenten Texten, weil eben diese Flussfahrt, die so eine geografische Exploration, erste komplette geografische, geologische Exploration des Green und Colorado River war, dann mit dazu führt, das ist bis zum heutigen Tag ein sehr populäres Dokument und eben einen großen Anteil dann daran hatte, eben zum Beispiel den Navajo-Land wegzunehmen oder in dieser ganzen Geschichte der Mythologisierung des Westens bis heute eben ja, Geschichte zu überschreiben und auch Besitzverhältnisse zu ändern durch eben die wissenschaftlichen Untersuchungen. Das kommt in dem Text zum Teil auch zur Sprache, Benennung, dass eben die Weißen kommen und Orte umbenennen, die eigentlich schon Namen hatten und so tun, als ob es unbesetztes Land wäre und sich das aneignen. Und in diesem Flussfahrt-Essay wird das eben thematisiert. Auch in einem anderen Flussfahrt-Essay, der in China spielt, ist Benennung ein wichtiges Thema, wie ja auch hier gerade die Stelle vorkam, Birds Calling Their Own Names. Also die Benennung ist ein wichtiges Thema in mehreren der Essays. Und vielleicht könnt ihr mal etwas zu den Hymnen sagen, die noch ein spezielles Problem, übersetzerisches Problem dann auch in diesem Text sind, aber Sie haben es gerade schon angedeutet, eben die Mission, die Geschichte der Mission und der Songs, die reinkommen, die Enteignung der Native Americans, die auch die Aufladung der Landschaft des Grand Canyon bis heute als ein nationales Symbol der USA, was eben mit einer Enteignung der Natives einhergeht, wo es ja auch ein heiliger Ort ist, aber eben der Zugang sehr, sehr schwierig ist. Auch dann die Geschichte der Nationalparkbewegung wäre da so ambivalent zu sehen, was ja eben in dieser Naturgeschichte, die in vielen Essays vorkommt, auch immer wieder angedeutet wird. Aber jetzt habe ich genug geredet und ihr erstmal über die Hymnen und die spezielle Komposition dieser Sache.
Okay, well, I'll start, yeah. So this is an essay called A Journey on the Colorado River, and basically I took the information from the diaries of John Wesley Powell, who was the first white person to explore the Colorado River. And what I do in my texts is I don't really cut and paste, so they're not really found text, they're found information, and then I rewrite all the sentences. But in this essay, I also created a kind of soundtrack for them, so as though I was imagining them floating down the Colorado River, listening to their iPods, and the kind of music that they would be listening to, which would be 19th century hymns. And so this was a huge problem of translation, of course, because these are 19th century American hymns, and then what are you going to do with them? Mm-hmm. But also what interested me greatly about the diaries is the fact that they're going down the river and they're naming every single thing that they see. Now, of course, all of those things already have names from the Native Americans, but they're naming everything and they're coming up with the most banal names. So they'll see swallows on a cliff and they'll name it Swallow Cliff. And so I was fascinated by this kind of obsession of naming every single thing they see, which of course is a form of possession. Once you name it, then it becomes yours. But the I think Beatrice wanted to say something about the about how she translated what she did with all of these American hymns.
You can take this here.
What?
Just this.
What am I supposed to do?
And maybe read this in a second. Genau, ja. Ich habe hier noch was, was ich dann zeige. Also es ist nicht viel zu sehen.
Wait a minute.
Aber, Moment. Oh, nee, man kann gar nichts sehen.
Too many things here.
Ha. Mehr rüberschieben. Ach so, ah, Moment. Aber in welche Richtung? Ach, hierher. Yeah. Jetzt, runter.
This way.
This way. Ah, genau. Es geht um.
You can all sing along.
Genau, es geht um den unteren Text. Also es ist der ganze Text, also dieser Text ist eben tatsächlich durchwoben, wie Elie schon gesagt hat, mit diesen Kirchenliedern. Und ich habe tatsächlich auch bei jedem einzelnen dieser Kirchenlieder nachgeguckt, ob es eine deutsche Übersetzung eventuell davon geben könnte, die man natürlich nicht benutzen muss dann, aber die man vielleicht benutzen möchte. Und das hier ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo ich an der Übersetzung, die ich gefunden habe, gar nichts getan habe. Das war eine Übersetzung, ich weiß jetzt leider auch nicht mehr genau aus welchem Jahr, aber man findet ja tatsächlich wahnsinnig viel solche Sachen natürlich im Internet. Vielleicht können wir dieses Stückchen tatsächlich mal kurz vorlesen. Maybe you can read
what,
this.
Read this?
Yes.
Okay. From every stormy wind that blows, from every swelling tide of woes, there is a calm, a sure retreat.
Es gibt vor jedem Sturm, der droht, vor jeder Flut der Angst und Not, einen Bergungsort längst offen schon.
Yeah, you can sing along with that.
You can sing along, yeah. Exactly. Und ich da möchte, also wahrscheinlich wäre mir auch was Schönes eingefallen, aber ein Bergungsort längst offen schon, auch noch mit so einem schönen grammatikalischen Fehler quasi da drin, da wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen. Und bei anderen habe ich mir wirklich sehr, sehr große Freiheiten genommen und habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von dieser biblischen Sprache, die man ja doch einfach in seinem Leben so mitbekommt. Und das ist dann ja auch das Schöne am Übersetzen, dass man wo man überall wirklich abweichen kann und wo man, um zu übersetzen, einfach falsch übersetzen muss, sozusagen.
Aha, kannst du das vielleicht noch etwas elaborieren?
Ja, da hätte ich mich besser vorbereiten sollen.
Ich meine nur jetzt diese These, wo man falsch übersetzen muss, um es gut zu übersetzen.
Ja, also um zum Beispiel, ich wollte unbedingt dann so eine richtige, so eine Bibelphrase mal unterbringen sozusagen. Und dann habe ich irgendwann, und das stand im Englischen so nicht, aber dieses, und ob ich schon wandre im finsteren Tal, und das habe ich an einer Stelle benutzt, um ganz deutlich zu machen, weil diese Kirchenlieder aus dem Englischen, es gibt vor jedem Sturm, der droht, man hat natürlich gleich so eine Assoziation, es ist aber nicht so bekannt natürlich für deutsche Ohren, wie eben jetzt so ein Marker, ja, sozusagen. Und das wollte ich gerne dann irgendwann unterbringen und das habe ich dann halt gemacht.
Mhm. Diese poetischen Freiheiten oder poetischen Notwendigkeiten, die haben ja auch mit dem Charakter der Texte zu tun. Mhm. Dass die Texte eben selbst sehr poetisch arbeiten, sehr assoziativ. Sie sind hochgebildet, sie arbeiten viel mit Quellenmaterial und Recherche, aber sie sind überhaupt nicht akademisch, sondern sie sind eben poetisch assoziativ. Da liegt die Frage nahe, es kam im Vorgespräch mit der Lesegruppe auch schon mal auf, warum das Insistieren darauf, dass es Essays sind und nicht zum Beispiel Prosagedichte. Was ist das besonders faszinierende, anziehende an der Form des Essays, auch in der gegenwärtigen Zeit oder an der Möglichkeit des experimentellen Essays, dass das als Form so wichtig für Sie ist?
Well, I just thought that the essay is a form that in English is not didn't really have an avant-garde with modernism, and that most essays that are written still follow this sort of 18th century model of a first-person investigation of something. And I thought, I mean, we're accustomed to many different ways of writing. I don't know, this audience never applauds. I guess they're so much more interesting over there, you know? I mean, they're saying... They're so they're really saying very witty and intelligent things over there. I think you should just tune into the other one, you know? anyway, so I mean, we're accustomed to so many ways of writing and reading poetry and fiction since modernism, but the essay was sort of stuck in the same form. And I thought, well, the essay really is a kind of unexplored territory, and there's no reason why an essay can't go. Okay. I forgot what I was going to say. There's no reason why an essay can't veer more into narrative, more into poetry. There's no reason why an essay should be a first-person narrative in that sense. I practically never use the first person in my essays. And the reason I consider them essays and not poetry and not stories is that all of the information is verifiable in that I have invented nothing. So whether those things are true or not true, there's somebody who believes that they're true. And so in that sense, I feel that they're completely nonfiction and they're not works of the imagination. So that's why I consider them essays.
Eine leider schon letzte Frage, die daran anschließt. Ein Effekt beim Lesen, der sich bei mir sehr stark einstellte, durch diese andere Art des Schreibens, durch die andere Art der Verarbeitung des Materials, ist, dass es eine nicht-lineare Zeitstruktur gibt. Wenn man dieses Buch liest, wenn man die Essays liest, dann versteht man, dass die Zeit oder dass die Linearität der Erzählung, mit der wir üblicherweise zu tun haben, auch nur fabriziert ist. Und dass es andere Möglichkeiten gibt, mit Zeit umzugehen und dass diese zirkuläre Zeit oder auch eben einfach das andere Verdichten, das andere Verständnis von Zeit durch die andere Ordnung der Gegenstände, durch die nichtlineare Ordnung der Gegenstände und wahrscheinlich auch durch die Nichtfokussierung auf die Ich-Perspektive, das macht unglaublich viel produktiv, öffnet unglaublich viel. Und da wollte ich eben nochmal nachhaken, inwieweit solche Überlegungen auch eben nicht nur gegen Narrative, sondern auch eben ganz anders geartete Strukturen und Ordnungen zu zeigen, Teil ihrer Arbeit sind.
Yeah, well, I mean, the other thing I should probably say is that I try to write my essays the way one writes a poem, in that I'm listening to the sound very much. I'm trying to present a series of concrete and hopefully compelling images. And I try to keep it as condensed as possible, also like a poem. Now, one of the things in terms of time is that, of course, I'm dealing with montage. and I'm dealing with cinematic, what in cinema they call jump cuts. So I'm leaping a lot in time without going from point A to B to C in that sense, the way modern poetry does. And so, and then of course, you know, I'm a believer of what Ezra Pound said in that in poetry, all ages are contemporaneous. They're all together at the same time, and so that therefore the poem or the essay or the novel can present all times at the same time, so that it all becomes one. I think that's it, right?
That's it.
Thank you for coming.